ARD. Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.
Hallo und willkommen zum vielleicht längsten Podcast-Vorhaben der Republik. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell und gemeinsam mit meiner Kollegin Britta Felske reise ich 10 Jahre lang immer wieder durchs mitteldeutsche Revier. Wir wollen in einem Langzeitprojekt zeigen, wie sich die Region durch den Kohleausstieg verändert. Was verschwindet, was bleibt, was kommt. Dafür besuchen wir regelmäßig Menschen, die im Revier leben oder arbeiten. Wir sind im 3. Jahr unseres Langzeitprojekts angekommen, im Jahr 2024. Und ich bin wieder zu Bastian Zimmer gefahren, 47 Jahre alt, Planungschef des Kohleunternehmens Miprag. Und mich hat für diese Folge interessiert, womit will die Miprag nach dem Kohleausstieg eigentlich Geld verdienen? Und was macht sie mit dem ganzen Abraum, der bei der Kohleförderung übrig bleibt? Vor einem Jahr, da waren wir ja am Kohlebagger. Der holt aber ja nicht nur Kohle aus der Erde, sondern auch Lehm, Sand, Matsch. Was passiert eigentlich damit? Das hat mir Bastian Zimmer gezeigt. Wir sind 20 Minuten durch Matsch, Geröll und Reste von Schnee gefahren, auf provisorischen Pisten durch den Tagebauvereinigtes Schlehenhain. Und dann hielt Zimmers Auto vor einem wirklich Monstergerät. Man hört es ein bisschen im Hintergrund, man hört so ein leichtes Wummern. Wo sind wir denn gerade?
Wir sind hier im Abbaufeld Schlehenhain. Da gibt es noch ein zweites Abbaufeld, das Abbaufeld Peres. Da gewinnen wir die Kohle. Und hier stehen wir in dem Abbaufeld. Da wird maßgeblich jetzt der Abraum verstürzt, der für die Freilegung der Kohle gewonnen werden muss vorher. Wir stehen gerade hier vor so einem großen Gerät.
Absetzer heißt das, ne?
Absetzer, genau. Das ist schon gigantisch. Hier verstürzen wir dann die Massen wieder.
Der Absetzer sieht tatsächlich ein bisschen aus wie das Skelett eines riesigen Dinosauriers. Ein Titanosaurus aus Stahl, der sich ganz langsam durch den Tagebau bewegt. Ein langer Hals ragt in den Horizont, da oben endet das Förderband und dort stürzt der Abraum bis zu 40 Meter tief in das ausgekohlte Tagebauloch. Fast 6 Kilometer von der eigentlichen Kohleförderung entfernt. Kann man sagen, für den Laien, wie viel Abraum bleibt, wenn Sie eine Tonne Kohle rausholen? Also wie viel bleibt dann übrig?
Wenn wir eine Tonne Kohle fördern wollen, müssen wir 3 bis 4 Kubikmeter Abraum bewegen. Im Jahr heißt das, dass wir 30 bis 40 Millionen Kubikmeter bewegen. Jeder kennt das Tropical Island in der Lausitz. Also 6 bis 7 Mal das Volumen dieser Halle ist das.
Okay. Wollen wir mal hochgehen und uns das angucken,
ja,
wie
gerne.
Das funktioniert? Mach mal. Wir gehen mal rauf. Wir steigen die Stahltreppen hinauf. Manchmal bewegt sich der 2400 Tonnen schwere Absetzer ein paar Meter. Immer dann, wenn ein Bereich ausreichend verfüllt ist. Ein mächtiger Wind weht uns um die Ohren. Und manchmal auch ein bisschen Dreck ins Gesicht, denn links der Stufen rast das Förderband vorbei. Wir haben uns ja vor einem Jahr das letzte Mal getroffen. Ich kann mich erinnern, damals lief es für die Miprag, glaube ich, ganz gut. Wir hatten Energiekrise, sie haben dafür gesorgt, dass trotzdem in Deutschland der Strom nicht ausgeht, haben sehr viel fördern müssen, haben zum Teil wieder Leute eingestellt auch, um Kohle abzubauen. Ja. Wie ist es denn jetzt, also wie ist es die letzten Monate gelaufen?
Ja, also das war ein durchaus schwieriges Jahr für die Miprag. Wir haben also knapp 12 Millionen Tonnen Kohle gefördert, hatten in den Jahren 21 und 22 aber deutlich über 16, fast 17 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Das heißt, der Rückgang ist schon sehr stark. Die Kraftwerke werden jetzt auch wieder anders eingesetzt. Das merken wir deutlich. Wir fördern natürlich nur dann, wenn die Kraftwerke auch die Kohle brauchen. Es gibt Zeiten, da geht gar nichts und dann gibt es wieder Zeiten, da laufen die Blöcke voll. Und das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll für uns.
Es ist Anfang des Jahres ja zum Beispiel das Kohlekraftwerk Chemnitz vom Netz gegangen. Da wird jetzt mit Gas, glaube ich, die Stadt mit Strom beliefert und beheizt. Wo geht denn die Kohle hier aus diesem Tagebau, auf den wir gucken, noch überall hin?
Die Kohle aus diesem Tagebau hier, Tagebau Vereinigtes Schlehenhain, geht fast ausschließlich in das Kraftwerk Lippendorf. Direkt nebenan, wir schauen drauf. Das Kraftwerk ist mit dem Tagebau direkt über eine Bandanlage verbunden. Wir fördern die Kohle direkt hinüber in das Kraftwerk.
Ich kann mir das kaum vorstellen. Das Kraftwerk am Horizont, das unter anderem Leipzig mit Strom und Wärme versorgt, wirkt aus der Ferne winzig klein. Der Tagebau Vereinigtes Schlehenhain dagegen gigantisch groß. In das Loch würde locker eine Kleinstadt reinpassen und es wird noch größer, weil ja weiter Kohle gefördert wird.
Wie wichtig ist denn für die Miprag noch das Kohlegeschäft, wenn Sie sagen, wir gucken auch in Richtung was Neues, das gucken wir uns ja nachher gleich noch an, Aber welche Bedeutung hat die Kohle noch?
Ja, sehr wichtig ist das für uns. Also das Kerngeschäft ist weiterhin die Kohleförderung und der Kohleabsatz. Aber es bildet natürlich die Grundlage für die weiteren Entwicklungen. Die MIBRAG ist vollkommen im Auf- und Umbruch. Aber es bleibt dabei, dass also die MIBRAG über einige Jahre noch Kohleförderer bleiben wird und bleiben muss. Irgendwoher muss ja das auch verdient werden, was in neue Projekte gesteckt wird.
Hat sich Ihr Blick auf die Energiewende in den letzten 12 Monaten irgendwie verändert?
Wir sehen, dass wir gar nicht um das Ziel streiten müssen. Ich glaube, da sind alle dabei, auch MIBRAG, dass uns diese Energiewende gelingen muss. Sondern es wird deutlich, dass der Weg das Thema ist. Und da liegen sicherlich die Vorstellungen, was möglich ist und was vielleicht nicht möglich ist, gehen immer weiter auseinander. Man sieht, dass wichtige Schritte, um diese Energiewende dann aber eben erfolgreich zu machen, bisher nicht gegangen worden sind. Und das heißt eben auch, dass man ehrlich sein muss und sagen muss, wir brauchen 2030 neue Kraftwerkskapazitäten. Wenn man das weiß und wenn man so ehrlich miteinander ist, dann muss man die auch auf den Weg bringen, weil so, wie das Umfeld dort derzeit ist, wird keiner in diese Kapazitäten investieren. Und alle warten darauf, dass auch die Bundesregierung, was sie schon längst angekündigt hat, da die Weichen stellt.
Aber das wären dann wahrscheinlich ja Gaskraftwerke, ne? Also keine Kohlekraftwerke.
Ja, sicher.
Die auch mit Wasserstoff möglicherweise betrieben werden können.
Genau, auch das muss man ehrlich sagen. Das sind Gaskraftwerke, die H2-ready sein sollen. Nur der Markt braucht natürlich auch Vertrauen in die Rahmenbedingungen. Und das ist zurzeit schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist sehr viel in Bewegung und da braucht es ganz einfach die Flankierung. Weil der Markt zurzeit eine Kapazitätsvorhaltung, zum Beispiel hier für so einen riesigen Braunkohlentagebau, gar nicht honoriert.
Ja. Was Bastian Zimmer damit meint, ihm fehlt eine konkrete Kraftwerksstrategie der Regierung. Eine Strategie für jene Zeiten, in denen weder Wind weht noch die Sonne scheint, also kein Ökostrom zur Verfügung steht. Kurz nach unserem Treffen hat das Bundeswirtschaftsministerium entsprechende Pläne vorgelegt für 10 Gigawatt neue Gaskraftwerke. Und die Strategie sieht auch einen sogenannten Kapazitätsmarkt vor, über den Kraftwerksbetreiber dafür bezahlt werden, dass sie ihre Anlagen für Stromengpässe vorhalten. Wie der Markt genau funktionieren soll, das ist aber nach wie vor offen. Ich gehe mit Bastian Zimmer die letzten Meter auf dem Absetzer zu einem kleinen Führerhäuschen. Hoch oben thront in dem Häuschen ein Mann über dem Tagebau, der den Absetzer steuert.
Hallo, wollen Sie mal reingucken?
Na klar, hallo.
Ja, wo du schon mal hier oben bist.
Wenn ich schon mal hier, bei Ihnen ist es schön warm. Wer sind Sie?
Gerätefahrer Ralf Atzler.
Ralf Atzler sitzt vor 4 großen Bildschirmen. Durchs Fenster sieht er, wie der Abraum nach unten fällt.
Was machen Sie hier den ganzen Tag? Ist das nicht langweilig?
Nö, eigentlich nicht. Also für mich nicht. Gibt immer neue Sachen.
Aber Sie sitzen hier und gucken sozusagen, dass der Abraum an der richtigen Stelle...
Genau. Wir haben unsere Vorgaben, wie wir zu kippen haben, laut GPS. Das machen wir dann.
8 Stunden wahrscheinlich, ne?
8 Stunden. Ich bin jetzt 41 Jahre dabei.
Dann habe ich auch gelernt dann wahrscheinlich.
82 gelernt, genau.
Wenn Sie das Wort Kohleausstieg hören, macht Ihnen das Angst oder sagen Sie, irgendwann ist es eben auch vorbei?
Angst kann man nicht direkt sagen, weil wir müssten schon für die Jugend dann irgendwas machen, dass es dort irgendwie weitergeht mit dem ganzen Strukturwandel. Industriearbeitsplätze brauchen wir auf alle Fälle.
Aber haben Sie denn die Hoffnung, dass es Politik oder Wirtschaft auch schafft, eben andere Sachen anzusiedeln, dass man dann sagt, man hat dann eben hier andere Jobs, die vielleicht spannend sind?
Ich gehe mal davon aus, dass Sie da dran sind, dass sich dann hier irgendwas entwickelt. Wie gesagt, wenn die Kohle hier wegfällt, dann fallen ja eure Haufen Arbeitsplätze weg. Also ich gehe mal davon aus, dass ich gekümmert wird.
Es ist eine Hoffnung, die wohl alle der rund 1400 MIBRAG-Beschäftigten haben. Fest steht, im Tagebau Vereinigtes Schlehenhain ist in 11 Jahren Schluss mit der Kohleförderung. Dann endet die Betriebsgenehmigung. Noch früher aus der Kohle aussteigen will hier niemand. Wenig überraschend, auch nicht Planungschef Bastian Zimmer.
Was wird hier sein, wenn hier kein Tagebau mehr ist? Also soll das ein See werden? Weiß man das schon?
Ja, das weiß man natürlich. Dieses Abbaufeld Schlehenhain soll komplett verfüllt werden. Das schaffen wir auch bis 2035 mit dem Abraum, den wir noch bis dahin fördern werden. Aber eins ist auch klar, ein früher Kohleausstieg würde bedeuten, dass hier entgegen der Planung ein weiterer See entstehen wird. Und das ist im Grunde überhaupt nicht im Interesse des Unternehmens und auch nicht im Interesse der Region.
Das heißt, Sie würden es wieder verfüllen und dann wäre hier wieder Wald, sag ich mal, ja. Oder vielleicht auch ein Feld, keine Ahnung.
Ja.
Das ist der Plan.
Wir sind ja permanent in der Wiedernutzbarmachung. Also wir füllen diesen Tagebau wieder auf. Wir bringen kulturfähigen Boden in die oberste Schicht, machen landwirtschaftliche Nutzfläche drauf und dann übergeben wir sie an die Bauern. In Zukunft wird aber der Fokus von der Landwirtschaft in Richtung Wald gehen. Also wir werden hier mehr und mehr Waldflächen herstellen und auch Flächen für eine naturnahe Entwicklung. Das ist der Plan hier für diesen gesamten Bereich. Wenn die Randbedingungen nicht verändert werden, dann werden wir das auch erreichen.
Und warum wäre ein See nicht gut? Ich meine, See ist doch schön, kann man ja drin schwimmen.
Hier muss man schon sagen, wir haben erstmal sehr viele Seen in der Bergbaufolge schon hergestellt und der Flächenverbrauch, das wird uns ja auch immer vorgehalten, der ist auch sehr groß im Bergbau. Das heißt, wir wollen auch wieder Landfläche herstellen und dann muss man dazu auch sagen, so ein See mitten in einer Kippe ist auch nicht leicht zu handeln. Das heißt, hier wären auch umfangreiche Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen notwendig. Da sind wir uns alle auch mit der Raumordnung sehr einig, dass wir hier an der Stelle doch wiederum die Nutzung in Wald, Forst, naturnah und Landwirtschaft realisieren wollen.
Ich laufe mit Bastian Zimmer den Absetzer wieder runter. Wir steigen in sein Auto und fahren fast 20 Minuten quer durch den Tagebau zu dem Ort, wo die Miprag in die Zukunft investiert. Wo wir aussteigen, ist es plötzlich ganz still.
Ja, wir sind jetzt eine Weile Auto gefahren zu einem Solarfeld. Das ist übrigens ganz spannend, weil man sieht im Hintergrund das Kraftwerk Lippendorf qualmen, buchstäblich, den Wasserdampf, der da rauskommt. Und direkt daneben ist dieses riesige Solarfeld. Herr Zimmer, was haben Sie hier hingebaut?
Ja, wir haben hier eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage gebaut. Hier haben wir 25 Millionen Euro investiert. Das ist eine Anlage, die hat eine Kapazität von 37 Megawatt. Und mit dieser Anlage versorgen wir uns jetzt teilweise selbst.
Aber wofür brauchen sie denn den Strom? Also man denkt ja als Laie so ein bisschen, die produzieren doch in dem Kohlekraftwerk Strom. Warum brauchen die jetzt noch Strom aus einem Solarpark?
Also der Tagebau braucht Strom.
Also die Förderbänder.
Genau, die Bagger, die Absetzer, die verbrauchen alle mächtig viel Strom. Das läuft auch alles über Strom. Ja, da sind wir auch verpflichtet, so wirtschaftlich wie möglich zu sein. Da haben wir gesagt, hier haben wir eine große Fläche, die ist günstig gelegen. Die wird auch noch für viele Jahre verfügbar sein. Und die belegen wir jetzt mit so einer PV-Anlage.
Wird es irgendwann in allen Tagebauen so aussehen, dass dann Solarpaneele stehen und statt Kohle machen sie dann Strom aus Sonne?
Also wir haben in unseren Tagebauern genug Flächen, um erneuerbare Energien zu platzieren. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was man sich in der Bergbaufolgelandschaft erhofft. Da gibt es viele Verpflichtungen auch in Richtung landwirtschaftlicher Nutzflächen, Wald, wie gesagt auch Rückzugsräume für streng geschützte Arten, also naturnahe Entwicklung, Seen werden entstehen. Da gibt es viel Platz auch für Erneuerbare, aber nicht nur.
Die Miprag, erzählt Zimmer, habe noch viele andere Projekte vor, um in Zukunft Geld zu verdienen. Das Unternehmen will zum Beispiel Recycling-Dienstleistungen anbieten. Aber das wichtigste Thema, das wird weiter die Energie sein. Solarparks, Windräder, ein Elektrolyseur, der grünen Wasserstoff erzeugen kann. Das Unternehmen hat einen großen Vorteil. Auf den Tagebauflächen hat es nämlich Platz. Die erste Solaranlage, die füllt fast 55 Hektar. Zimmer läuft die Einzäunung entlang, die Luft ist kühl, die Sonne scheint und man ahnt, dass hier gerade ordentlich Ökostrom erzeugt wird. Es gibt da eben nur eine noch offene Frage.
Es ist ja so, dass man auf so einem Solarfeld nicht so viele Beschäftigte braucht wie in so einem Kohletagebau. Gehen Sie denn davon aus, dass man überhaupt relevant Jobs dann auch rüber retten kann? Oder ist es eher so, das Unternehmen baut sich um, wird auch ein bestimmtes Geschäftsfeld noch behalten, aber für ein Gros der Arbeitsplätze wird sich im Revier hoffentlich mit Unterstützung der Politik was anderes finden müssen?
Ja, natürlich sind die Erneuerbaren jetzt nicht die Lösung, um jetzt in Zukunft auch gute Industriearbeitsplätze hier zu haben. Also das ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung für uns, zunächst erstmal selber grünen Strom zu produzieren und dann in Folge Flächen zu entwickeln, auf denen man dann Industrien ansiedeln kann. Natürlich planen wir auch, den Strom in Zukunft zu speichern. Wir haben ein großes Projekt vor, und zwar ein Elektrolyseur, den wir errichten wollen. Auch dazu gibt es schon Vereinbarungen. Aber auch das wäre auch nur ein weiterer Schritt, um wirklich dann Industriearbeitsplätze hier anzusiedeln.
Kann ein Kohleunternehmen schlussendlich grün werden?
Ein Kohleunternehmen kann grün werden, wird grün werden, da bin ich mir sehr sicher. Wir entwickeln neue Geschäftsfelder, die zukunftsfähig sind und die auch neue Jobs hervorbringen wird.
Zimmer gibt sich optimistisch. Er selbst wird als Planungschef auch noch in den Jahren der Rekultivierung der Tagebaue genug Aufgaben haben. Das war die erste Folge unserer diesjährigen Staffel von Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Die nächste gibt's in einer Woche. Da besucht meine Kollegin Britta Felske das Dörfchen Pödelwitz, was den Kohlebaggern ja buchstäblich in letzter Minute von der Schaufel gesprungen ist. Wer nicht so lange warten will, für den habe ich noch einen Podcast-Tipp. Die Kollegen vom Podcast-Radio Detektor FM beschäftigen sich auch mit dem Kohleausstieg im mitteldeutschen Revier. Nach der Kohle heißt ihr Podcast. In 12 Folgen trifft die Redakteurin Joanna Voss ganz unterschiedliche Menschen. Da ist zum Beispiel ein Bergmann, der 46 Jahre in der Kohle gearbeitet hat und jetzt in den Vorruhestand muss. Aber auch eine Klimaaktivistin, die im mitteldeutschen Revier ein neues Zuhause gefunden hat, weil sie das Gefühl hat, hier wirklich etwas verändern zu können. Wer diesen Podcast hört, der versteht, warum der Kohleausstieg für die Menschen im mitteldeutschen Revier dunkle Erinnerungen an die 1990er Jahre weckt und was getan wird, damit diesmal alles anders läuft. Nach der Kohle ist mit viel Liebe zum Detail produziert. Hört gern mal rein. Den Podcast findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und auf Detektor FM. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr Fragen habt, dann schreibt gern an wirtschaft@mdraktuell.de. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Folge. Die gibt's dann in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Tschüss Kohle, hallo Zukunft. Der Podcast von MDR Aktuell zur Energiewende.